Einen schönen guten Morgen. Es ist ja jetzt das vierte Mal, dass ich schon bei euch bin. Darf man schon du sagen, ne? Für meine Frau ist es das erste Mal hier. Das heißt, wir waren, als das Zelt hier war, sind wir da mal hingefahren, einen Abend. Da war Maria auch mit. Aber jetzt hier im Gemeinderaum ist es das erste Mal. Ist euch schon mal aufgefallen, wie schnell man alt wird? Da geht man in die Schule, denkt nichts Böses, das Leben ist vor einem, dann kommt das Studium oder man macht einen Arbeitsplatz, man verheiratet, baut Familie. Hat Kinder, hat Enkelkinder und dann auf einmal werden die Haare grau, man muss öfters mal zum Arzt. Und was muss man dazu tun, dass man alt wird? Einfach am Leben bleiben, ansonsten gar nichts. Richtig? Aber so einfach wie es ist, alt zu werden, das heißt nicht unbedingt, dass man deswegen weiser wird. Stimmt's? Wie viele Leute gibt es, von denen man sagen kann oder muss, ihm lieber keine Verantwortung geben, weil man weiß nicht, was bei rauskommt oder, naja, er ist eben halt Kind geblieben, so drückt man es manchmal auch aus. Alter und Weisheit gehen nicht immer Hand in Hand. Und so wie es im normalen Leben ist, ist es auch im geistlichen Leben. Und ich möchte heute Morgen mit euch noch ein paar Verse aus dem ersten Johannesbrief lesen und betrachten. Und zwar aus dem Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. In der Luther-Übersetzung lege ich es hier auch an die Wand, da kann man mitlesen. Ich weiß nicht, ob es von überall so lesbar ist. Ansonsten, ja. Liebe Kindlein, ich schreibe euch, denn die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Ich schreibe euch Jünglingen, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Ich habe euch Jünglingen geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Diese drei Verse. Das Thema geistliches Wachstum bietet sich hier an, weil Johannes schreibt hier einmal von den Kindlein, Kinder im Kleinformat, weil jeder von uns ist ja irgendwo Kind von jemandem, auch wenn wir schon 60 plus oder so weiter sind, dann redet er auch von den Jünglingen und er redet von den Vätern. Also schon drei Gruppen, die er hier anspricht und jeweils zwei Aussagen für jede dieser Gruppe. Das Leben fängt natürlich wo an? Ohne das geht's nicht. Die Geburt, richtig? Liebe Kindlein, ich schreibe euch, denn die Sünden sind euch vergeben durch seinen Namen, schreibt hier Johannes. Und das ist wirklich der Anfang. Solange Sünde da ist, solange wir von Gott getrennt sind, und ich meine jetzt nicht Sünde, dass ich was Falsches tue, dass ich mich mal falsch benehme oder dass ich Gottes Wort übertrete, sondern vor allem auch die Sünde, die ja allem zugrunde liegt, nämlich ich bin autonom, ich entscheide für mich, was im Letzten bedeutet, ich bin mein Gott. Solange werde ich nicht von Neuem geboren. Solange habe ich keine Verbindung zu Gott, dem Vater. Solange bleibe ich tot in meinen Übertretungen, in meinen Fehlern, in dem, was ich tue und lasse. Ich habe mal hier so ein paar Bilder noch dazu genommen von Pilgrims Pilgerreise von Bunyan, Kinderausgabe. Und da wird das auch so deutlich, dass dort am Kreuz lässt er die Sünde nieder. Und das Wort aus Jesaja 59, eure Untugenden scheiden euch und euren Gott voneinander und eure Sünden verbergen das Angesicht Gottes vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Das ist der Anfang jeden geistlichen Lebens. Dass ich meine Schuld erkenne, dass ich sie bekenne und dass ich sie dort am Kreuze ablasse. Vergebung alleine durch den Namen Gottes, durch das, was Gott für mich getan hat, nämlich, dass er Jesus sandte in diese Welt als Opfer, als Stellvertreter für mich und dass er für meine Schuld bezahlt hat. Schuld und Vergebung erfordern immer einen Preis. Und die Bibel sagt uns, der Sünde Sold, der Sünde Lohn ist der Tod. Und den hat Jesus für mich bezahlt. Ohne den gäbe es keine Freiheit von Sünde. Ohne den gäbe es keine Vergebung in seinem Namen. Ohne den gäbe es keine neue Geburt, gäbe es kein geistliches Leben, einen Neuanfang mit dem Herrn. Und dann sagt er auch, ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater, sozusagen als zweite Gruppe. Ich habe es vorhin mal ausprobiert, als die Kleine, jetzt weiß ich nicht, wie sie heißt. Britta?
Mina.
Mina. Okay. Als sie auf dem Dietmars Arm saß und sie schaute mich ganz treumütig an, weil sie wohl dachte, ich hätte ein Gummibärchen. Normalerweise, wenn man sich an ein Kind wendet, was einen nicht kennt, vorher guckt es einen an und wenn man in der Nähe kommt, dreht sich es um und umfasst wieder den Vater oder die Mutti, weil man weiß ja nicht, wer da auf einen zukommt. Jetzt könnte man fragen, was kann denn so ein Kind? Im Haushalt helfen? Die Wohnung reinigen? Nee. Mathematikaufgaben lösen, den Computer neu herstellen, auch nicht. Auto waschen, zur Arbeit gehen, Geld verdienen, das geht alles nicht. Das Wissen der Kleinen ist beschränkt. Sie lernt dazu, man sieht es, wie sie in den Büchern krabbelt. Sie will Neues entdecken. Aber eines weiß selbst das kleine Kind. Wer ist mein Vater? Wer ist meine Mutter? Es erkennt sie. Es weiß, zu wem es gehört, an wen es festhält, wo es Sicherheit hat und wer es wirklich liebt. Und das ist auch im Geistlichen so. Die neue Geburt ist ja nicht nur, dass ich neues Leben empfange, sondern dass ich neues Leben, eine neue Gemeinschaft habe mit Gott, dem Vater. Und auf diese Gemeinschaft kommt es an, dass ich weiß, Gott ist jetzt nicht mehr mein Richter, er ist nicht irgendein Gott, sondern er ist mein Gott. Ich bin sein Kind, ich bin in seinen Armen geborgen, ich darf abhängig sein von ihm, ich darf an seiner Hand durchs Leben gehen. Und wenn ich nicht am Anfang viel mehr weiß, dann ist das nicht schlimm. Ich darf dazu lernen. Aber ich weiß, von wem ich lerne. Ich weiß, auf wen ich schaue. Ich weiß, auf wessen Stimme ich höre und wer mir was zu sagen hat. Und ich will es dann auch tun. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Sie wissen, zu wem sie gehören. Und diese Kinder, die geben Freude. Die Freude im Himmel über jeden Sünder, der Buße tut. Weil Gott am Werk ist, weil Gott ein neues Leben schenkt. Keiner ist von sich selbst geboren, nicht in diesem Leben und noch nicht im geistlichen Leben. Geistliches Leben alleine, wo Gott jemandem das Herz öffnet und er zu Christus findet. Aber Kleinkind sein ist eine schöne Phase, aber es darf nicht immer so weitergehen. Ja, wenn die Kleine jetzt noch krabbelt, mal auf allen Vieren, dann ist das nicht schlimm, das lässt man durchgehen. Aber wenn sie 10 Jahre älter wäre, dann würden, glaube ich, die Eltern besorgt werden. Ja, wenn als 12-Jähriger oder 15-Jährige sie dann immer noch auf allen Vieren und nicht gehen gelernt hat, dann ist da irgendwo eine Wachstumsstörung, irgendwas stimmt da nicht. Und hier im Epheserbrief sagt Paulus, auf dass wir nicht mehr Kinder seien und uns bewegen und wiegen lassen von allerlei Wind der Lehre, durch Schalkheit der Menschen und Täuscherei, womit sie uns erschleichen, uns zu verführen. Lasset uns aber rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Christus. Normalerweise ist dann keinem so schnell das Wachstum zu sehen wie gerade an Kindern. Wenn sie jeden Monat einen Zentimeter, 2, 3 zunehmen. Das ist der Wille Gottes für jedes Kind. Es ist schön, es ist Freude im Himmel für einen Sünder, der Buße tut, für einen, der neu geboren wird, der neu in die Familie Gottes kommt. Aber dann geht das Wachstum los. Weil auch Kinderjahre sind gefährlich. Ne? Paulus schreibt hier von Wind der Lehre, Schalkheit der Menschen, also Verführungen, Irrlehren, Dinge, die Leute falsch verstehen oder bewusst auch umdrehen, um uns von dem Vater zu trennen, um uns zu dominieren, um uns zu bestimmen, so wie sie es eben halt wollen, anstelle dass wir wachsen in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und das Medium, das Mittel, durch das wir wachsen, ist das Wort Gottes. Und Petrus sagt es hier, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch des Wortes als die jetzt geborenen Kindlein, auf das ihr durch dasselbe zunehmt. Wie ist dein geistlicher Hunger? Wie ist dein Wunsch, in der Bibel zu lesen und mehr zu lernen? Mehr von dem Gott, dem Vater, zu erfahren? Ihn näher kennenzulernen? Mehr von ihm zu wissen? Als nur, dass er dein Vater ist. Die zweite Gruppe hier sind die jungen Menschen. Ich habe mir mal erlaubt, dieses Cartoon-Bild oder dieses Clip dazu zu tun. Ich schreibe euch Jünglingen, ihr habt den Bösewicht überwunden. Ich habe euch Jünglingen geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt bei euch. Und ihr habt den Bösewicht überwunden. Der Jüngling ist normalerweise der, der am meisten noch Kraft hat. Ja? Also wenn ich mich mit dem Lukas messen würde an Kraft, ich denke nicht, dass ich allzu weit käme, er würde mich wahrscheinlich an die Wand stellen. Ja? Irgendwann war ich mal ungehorsam und ich bräuchte eigentlich mal ein bisschen Züchtigung. Ich habe es mal geschafft, meine Mutter an die Wand zu stellen. Darauf bin ich jetzt eigentlich nicht stolz, aber wenn man jung ist, hat man einfach Stärken und das hat ja auch sein Positives, wenn sie richtig genutzt werden. Stark und siegreich. Das Wu für Victory, den Sieg. Und Johannes sagt ihr, sie haben den Bösewicht überwunden. Nochmal ein Bild aus diesem Pilgrim's Progress, der Bösewicht, wer ist das? Was denkt ihr? Wer ist der Feind unserer Seelen? Satan. Den man eigentlich am liebsten gar nicht erwähnt. Ne? Es gibt einem so Gänsehaut auf dem Rücken, weil man weiß, normalerweise bin ich ihm nicht gewachsen. Er ist stark, er ist ein Engelswesen, der kann mich zum Frühstück verspeisen und merkt es noch nicht mal. Man hat Angst, man hat Furcht und auch zu Recht. Und da sagt jetzt Johannes, ihr habt den Bösewicht überwunden. Man mag meinen, das passt doch nicht so richtig zusammen. Nun, nirgendwo in der Bibel werden wir aufgefordert, mit Satan Katz und Maus zu spielen oder ihm zu befehlen oder ihn zu bestimmen oder Ähnliches. Im Gegenteil, ich meine in Petrus, da werden wir zurecht oder werden Geschwister zurechtgewiesen, die einfach in ungeziemter Weise auch über Engelswelt reden, ohne zu wissen, mit wem sie da umtun. Oder wie es mal ein Pastor sagte, dir sind die Kinder noch nicht mal gehorsam und du willst dem Satan gebieten. Das passt nicht zusammen. Aber wenn ich jetzt gerade auch dieses Bild nehme von der Pilgerreise, da sehen wir den Kleinen dort mit der Waffenrüstung und es soll wohl die Waffenrüstung des Glaubens darstellen. Und der Feind sendet seine feurigen Pfeile. Er versucht ihn zu beschädigen, aber in der Waffenrüstung ist er sicher. Und das, worum es geht, ist eben halt im Glauben zu bleiben. Ich soll nicht Satan mit ihm spielen, ihn töten. Derjenige, der Satan, der die Schlange den Kopf zertritt, wer ist das? Die älteste Prophezeiung auf einen Erlöser, die es gibt, den der Herr uns gegeben hat. Es ist der Herr selber. Ja? Er ist derjenige, der Satan besiegt, der ihn bindet und am Ende auch in den Teufels, in den Pfuhl wirft, in den folgenden, also am Ende der Zeit. Zwei Kapitel weiter, 1. Johannes 4, Kindlein, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der in der Welt. Hier steht jetzt die Welt, wir wissen, dass Satan der Prinz dieser Welt ist und wir sind darauf hingewiesen, dass der, der in uns ist, größer ist. Der Sieg gehört dem Herrn, aber dadurch die neue Geburt lebt er in uns und weil er Satan besiegt hat, darf auch ich siegbar sein. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der größte Kampf ist derjenige, den Glauben zu behalten. Das Vertrauen zu dem Herrn, das ganz instinktiv am das Kind, das den Vater umarmt, das ganz nahe bei ihm ist, das seine Nähe sucht und in dieser Beziehung zu bleiben zu Gott, dem Vater und dass nichts mich von ihm trennt, dass ich den Glauben und das Vertrauen behalte. Es kommen natürlich viele Anfechtungen, viele Fragen, viele Kämpfe, auch weiter. Hier sagt der Jakobus, seid nun Gott untertänig, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und ich denke, das ist eine gute Taktik für die Kriegsführer, für die Kriegsführung, dem Teufel zu widerstehen und nicht nur jetzt alleine ihm zu widerstehen, nein, ich will dir nicht gehorchen, ich will nicht deinen Willen tun, sondern ich wende mich zur anderen Seite, ich wende mich zu dem Vater, suche bei ihm Schutz, suche bei ihm Weisheit, suche bei ihm das Wort, mit dem ich dem Satan Paroli bieten kann, dass ich sagen kann, nein, es ist geschrieben, so wie der Herr selber auch in der Versuchung gesagt hat, es steht geschrieben und er widerstand den Versuchungen des Teufels. Und das Schöne ist, wenn wir Gott suchen, so naht er sich zu uns. Er ist uns nahe. Durch seinen Geist leitet er uns, öffnet uns die Schrift, sodass wir die rechten Antworten finden. Als junger Mensch entdecke ich viel, lerne ich viel. Ich muss meinem Glauben leben, ja, ihn Glauben unterbauen, nicht nur von dem Glauben anderer leben, sondern selber wissen, warum und was ich glaube. Diesen Glauben dann natürlich leben, in die Praxis umsetzen und das gegenüber allen wiederkämpfen. Manchmal bekomme ich falsche Ideen zu hören. Und gerade auch heute, wer Satellitenfernsehen haben sollte oder wer Internet hat, und das hat ja jeder, jedes normale Handy hat heute Internet drin, und man bekommt alles Mögliche zu hören, alle möglichen verschiedenen Ideen aus dem Altertum plus neu. Das ist ja ein Wettlauf jetzt ohne Ende. Und da muss ich schon wissen, wo bleibe ich? Und ich muss dafür kämpfen, ja, meinen Glauben zu halten, bei ihm zu sein, mich nicht von ihm abbringen zu lassen. Ich habe hier geschrieben, Achtung, wir bekämpfen falsche Lehre und die Sünde, nicht und niemals den Menschen. Zu meiner Zeit, ich bin ja in den 60er geboren, da gab es nicht in jedem Haushalt so eine eingebaute Badewanne oder Duschwanne. Da hatte man manchmal noch diese Ungetüme, die man sich hinstellte, die mit Wasser füllte. Und am Ende musste man ja das Wasser auskippen. Und man sagte dann nicht das Wasser mit dem Kinde ausschütten. Ja, also übereifrig sein und hauruck, ja, sondern zu unterscheiden zwischen dem Kampf um die Wahrheiten des Wortes Gottes, die Wahrheiten der Schrift, dem Glauben an den Herrn und dem Menschen, der da vor mir sitzt. In Gießen bin ich jetzt oftmals in Café Hope. Das ist so ein Deutschkursus mit auch evangelistischer Veranstaltung für Ausländer. Viele Syrer sind dabei, viele Iranianer, jetzt einige Leute aus der Ukraine. Da kommt man mit allen möglichen Ideen auch zusammen, auch Moslems, die ja sogar den Kreuzestod Jesu leugnen. Und da muss ich mir immer Acht haben, ich verurteile das, was sie sagen, weil es falsch ist, aber ich will sie als Person lieben und ihnen den Herrn Jesus überzeugen. Und so junge Leute im Glauben, setzen wir uns für den Glauben ein, für den Herrn, sehen auf ihn, wir bekämpfen Lehre, falsche Lehre und die Sünde, aber niemals den Menschen. Jetzt die dritte Gruppe, ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Also es wird hier wiederholt. Kommt euch dieser Satz bekannt vor, der von Anfang ist? Wisst ihr noch, was Johannes gesagt hat für die kleinen Kinder? Ihr habt Vergebung in seinem Namen. Was war die zweite Charakteristik? Wer hat aufgepasst? Ihr kennt den, der von Anfang ist. Moment, ihr kennt den, der von Anfang ist. Steht ja auch wieder. Ist also doch die Theorie wahr, dass man als alter Mensch wie ein Kind wird? Du schmunzelst. Aber schon interessant, oder nicht? Denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Einmal, was ist die Charakteristik von Vätern? Dietmar, bin ich Vater? Du kennst mich ein bisschen.
Leiblich nicht.
Leiblich nicht. Warum? Eine dumme Frage, oder? Warum nicht?
Also Väter haben Kinder, ja.
Väter haben Kinder. Sonst sind sie keine Väter. Ja, und die werden auch nicht Opa. Die werden alt, aber nicht Opa. Das heißt, die Väter im Glauben, sie kennen den Herrn, sie wissen ihn anderen Leuten zu präsentieren, sie lassen sich von dem Gott, dem Vater, gebrauchen, um das Evangelium weiterzusagen, und Gott bezeugt sich darin, dass Menschen zum Glauben finden. Dass wir in dem Sinne geistliche Väter oder Mütter werden. Weil wir sehen, Gott gebraucht unser Leben, Gott gebraucht unser Zeugnis, um Menschen zu sich zu rufen. Das kann in der persönlichen Evangelisation sein, das kann sein, dass ich einfach jemanden mitnehme. Ne? Ich denke da gerade auch, als Nathanael da getroffen wurde, die Jünger sagten ihm einfach, komm mit und sieh selbst. Ja? Sie wussten nicht alles zu erklären, aber das eine wussten sie, komm mit und siehe selbst, ob der nicht der Christus ist. Und das mag manchmal das Einzige sein, was wir vielleicht wissen, schon wissen oder noch wissen, komm mit. Und Gott gebraucht es und ruft Menschen zu sich. Und ja, eine tiefige und innige Gemeinschaft mit Gott. Ich will jetzt nicht fragen, wer hier das jüngste Ehepaar ist, das mit der kürzesten Zeit, und wer das älteste Ehepaar ist. Ich habe es mal hier mit diesen beiden Cliparts, also man sieht hier gerade jung vermählt, man sieht hier die anderen, die sind schon fortgeschritten in ihrem Alter, sitzen nur noch auf dem Stuhl oder auf der Bank. Was meint ihr, wer kennt seinen Ehepartner besser? Der Jungvermählte oder der mit 30, 40, 50 Ehejahren? Wer? Ich will die Antwort hören.
Das ältere
Ehepaar. Warum? Natürlich kennt jeder den Namen des anderen. Und wenn sie sich nicht kennen würden, dann hätten sie auch nicht geheiratet. Richtig? Hoffe ich doch schwer. Es sei denn, es gibt ja auch in vielen Ländern durchaus auch Ehen, die von den Eltern gemacht werden. Aber sie haben ein Leben gelebt mit dem anderen. Und so haben Väter im Glauben, sie haben Gott erkannt, bei der neuen Geburt, er hat ihnen das Leben gegeben und sie haben jetzt ein Leben gelebt in Gemeinschaft mit ihm. Sie haben Gottes Treue erfahren. Sie haben gesehen, wie Gott sie gebraucht, um auch anderen Menschen von dem Glauben zu berichten. Sie haben erlebt, wie Gott durch Durststrecken bewahrt und behütet hat. Ich denke noch heute mal an meine längste Zugfahrt im Leben zurück. Die hat 10 Tage gebraucht. Und die war nicht erster Klasse, die war nicht zweiter Klasse. Die war noch nicht mal auf einer Holzbank. Weil als ich endlich einen Platz im Zug gefunden hatte, hieß es, der Waggon bleibt hier für die Soldaten. Das Land war im Bürgerkrieg. Und dann war ich 10 Tage auf dem Dach von dem Zug. Der war nicht elektrifiziert und der fuhr auch nur 20, 30 km/h. Es war ein Wunder der Bewahrung. Ja, und da waren so viele Leute auf dem Dach. Eines Nachts wurde mir das Hemd nass und es hat nicht geregnet. Da war ein Kleinkind. So eng waren wir beieinander. Ja, und Gott hat bewahrt, eben dort nicht runterzufallen. Also ich selber brauchte fast die Windeln, weil ich bin normalerweise kein so heldenmutiger, aber es blieb keine andere Wahl, entweder obendrauf oder hier bleiben. Und da bleiben konnte und wollte ich nicht, weil mein Visum abgelaufen war. Ich musste zurück in die Hauptstadt dieses Landes. Und Gott hat bewahrt. Und davon zehre ich und davon darf ich weitergeben, auch als Vater im Glauben. Ein Wort von Paulus, denn obgleich ihr auch 10.000 Zuchtmeister hättet in Christo, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch gezeugt in Christo Jesu durchs Evangelium. Paulus, der Vater, wurde von vielen Menschen und der sich dann auch zu dieser Verantwortung bekannt hatte, nämlich dass er für sie sorgte, dass er ihnen schrieb, dass er regelmäßig für sie betete. Wie oft in den Briefen des Paulus finden wir, dass er täglich für sie betet, dass er sie vor den Herrn bringt, damit sie treu bleiben. Er schreibt ihnen manchmal kilometerlange Briefe oder Briefe, da haben wir so einen Kopf, wenn wir den lesen, weil man müsste 10-mal über jedes Wort nachdenken, weil da wirklich so viel drinsteckt. Ja, gerade auch, wenn ich an den Römerbrief denke und so weiter, das ist hohe Theologie, da muss man wirklich aufpassen. Aber er hat sich alle diese Mühe gemacht, um seine Kinder im Glauben vorwärts zu bringen. Er sorgte sich für sie und ja, durch sein Leben konnte er, oder durch das Beispiel auch seines Lebens, konnte er sogar sagen, ahmet mich nach, so wie ich den Herrn nachahme. Wie wachsen wir? Ich habe am Anfang gesagt, wir werden alt, aber nicht unbedingt reifer. Das heißt aber, so muss was geschehen. Wir müssen es suchen, das reichen Reifen Gottes. Und da möchte ich eigentlich abschließen mit einem Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, der Vers 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Keiner wächst im geistlichen Leben dadurch, dass er sich an den Händen zieht oder an den Ohren zieht oder an den Haaren. Das geht nicht. Um geistlich zu wachsen, brauchen wir Umgang mit dem, der uns das Leben geschenkt hat, nämlich dem Herrn selbst. Wir müssen ihn suchen, müssen ihn entdecken und in der Gemeinschaft mit ihm redet Gott durch sein Wort. In anderen Übersetzungen heißt es auch, wir sehen die Herrlichkeit des Herrn wie durch einen Spiegel schauen. Spiegel, das waren ja im Altertum einfach nur Metallplatten, die man möglichst blank gewischt hat, um etwas zu sehen. Und manchmal war es dann auch manchmal ein bisschen verzerrt. Man musste dann in verschiedene Richtungen drehen und dann die Ecke von dieser Metallplatte zu haben, mit der man dann den gewissen Ort am Körper dann am besten sehen konnte. Und das war immer so ein Teilschauen. Und so finden wir im Wort Gottes die Milch für das Kind, damit es wachsen kann. Von den Jünglingen, da war übrigens noch eine zweite oder noch ein kleiner Nebensatz dabei, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Es ist nicht, dass man als Jüngling, als starker Mann jetzt das Wort Gottes liegen lässt, ach, das ist sowieso nur Babymilch. Nein, ich finde darin auch mein Rumpsteak, die feste Nahrung, die ich brauche, um im Glauben herausgefordert zu sein. Dort entdecke ich den Herrn und ich entdecke mich. Und da, wo ich Unterschiede entdecke zwischen ihm und mir, darf ich hingehen und sagen, Herr, vergib du mir meine Schuld und Herr, verwandel du mich. Benutze das, was mir im Leben geschieht, damit es mir zum Guten dient, damit ich daraus lerne und damit ich ähnlicher werde, so wie du bist. Und da ist jetzt dieses Versprechen, es geschieht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nicht von heute auf morgen. Ja? Das ist eigentlich das, was wir uns immer wünschen. Ne? Man drückt auf den Schalter und die Lichter gehen an und fertig. Ja? Vor 2 Jahren wäre Dietmar ganz happy gewesen, wenn es da auf der AHF-Schule einen Schalter gegeben hätte. Man drückt hin und der Neubau steht. Ja, ist aber nicht. Da war viel Arbeit drin. Stück für Stück geht es weiter. Und wir sind jetzt noch dran. Aber in den Endarbeiten. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es ist ein ständiges Entdecken, ein ständiges sich hinterfragen, ein ständiges Dazulernen von dem Herrn. Und der Geist Gottes, der in uns lebt, den der Herr uns gegeben hat, als wir gläubig wurden, er redet zu uns und er schafft Veränderung. Der Herr hat uns genommen, so wie wir sind. Keiner von uns musste Vorleistungen erbringen, damit er von Gott geliebt wird. Dazu wären wir gar nicht in der Lage. Weder durch Geld, noch durch Opfer, noch sonst irgendwas, durch Seminare. Er hat uns angenommen, wie wir sind. Aber er verändert uns. Keiner sollte so bleiben, wie er ist. Wir dürfen Veränderung, wir dürfen auch Kritik annehmen und sagen, es vor dem Herrn prüfen und sagen, wenn es stimmt, Herr, du siehst es, vergib mir meine Schuld, Herr, verändere du mein Leben. Und danke für diejenigen, die du mir an die Seite gestellt hast, hier in der Gemeinde, in der Familie des Herrn, damit mein Leben weitergeht. Ich eben nicht nur alt werde und kindisch, sondern wachse vom Kind zum Jüngling, zu einem Vater im Glauben. Möge der Herr uns dazu segnen.